ja, ist es denn nicht ein Risiko, KI einzusetzen? Muss ich denn einen Patienten nicht darüber aufklären, wenn ich KI einsetze? Ich habe gesagt, die Zeit wird kommen, da werden umgekehrte Patienten fragen. Haben Sie denn auch Ihre KI gefragt? Haben Sie denn auch KI eingesetzt?
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Behandlungszimmer. Aber statt eines Arztes, der Sie untersucht und befragt, übernimmt das jetzt eine Krankenschwester mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. So ist es mittlerweile Realität in einem Ort in Nordrhein-Westfalen. 5 Jahre lang gab es hier keinen Hausarzt mehr. Jetzt wird dieses Pilotprojekt erprobt. Hausarztmangel auf dem Land, ein Problem, das uns seit einigen Jahren beschäftigt. Ist das in Nordrhein-Westfalen in Probe befindliche Pilotprojekt die Lösung, die bald flächendeckend eingesetzt werden kann? Ja, was vor nicht allzu langer Zeit noch wie Science-Fiction klang, ist heute Gegenstand hitziger Debatten in Kliniken und Arztpraxen. Die KI hat in der Medizin Einzug gehalten und wird uns in den nächsten Jahren immer mehr beschäftigen. Doch was ist KI, künstliche Intelligenz, überhaupt? Was kann sie? Wer und wie bringt ihr Wissen bei? Und worauf können wir uns heute verlassen oder auch nicht? Was soll KI in der Medizin jetzt und in Zukunft ermöglichen? Hat der Arzt ein Werkzeug an der Seite, das die gesamte medizinische Weltliteratur der letzten Jahre gelesen hat? Was bedeutet das aber aus juristischer Sicht auch für Arzt und Patient? Zeit, eine kleine Serie zu starten in unserem Podcast, und zwar zum Thema KI in der Medizin. Wie sieht es der Jurist? Und heute stellen wir uns diesen Themen. Was ist, kann und soll künstliche Intelligenz im Allgemeinen und in der Medizin im Besonderen? Und ich freue mich hierfür, unseren Experten, Professor Dr. Jur Heinz-Uwe Dettling, begrüßen zu dürfen. Er ist Rechtsanwalt in Stuttgart, seit 2019 Honorarprofessor an der Universität Hohenheim in Stuttgart und hält Vorlesungen zum KI-Recht und Digitalrecht und zum Gesundheitswirtschaftsrecht. Lieber Herr Professor Dettling, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt auf unsere Themen.
Beginnen wir doch mal am Anfang. Es war ja schon für uns immer eine große Erleichterung, als man, um Literatur zu finden, nicht mehr in der Bibliothek stundenlang suchen musste, um dann Bücher und Artikel zu bestellen, die man anschließend auch noch übersetzen lassen musste, sondern jetzt einfach mal im Internet über eine Suchmaschine ganz vielfältige Angebote zu bekommen und da zu recherchieren. Dann kam die KI, die künstliche Intelligenz, und die fasst jetzt ja alles nochmal zusammen, was sie da findet. Und das wirft natürlich Fragen auf. Und die erste ist natürlich, was bedeutet das eigentlich? Was ist künstliche Intelligenz?
Ja, das ist eine große Frage, eine Frage, die uns Menschen noch lange beschäftigen wird. KI ist kein Hype, nichts Vorübergehendes. KI ist etwas, was bleiben wird, nach meiner Einschätzung, und in unserem Leben insgesamt eine immer größere Rolle einnehmen wird. Was ist KI? KI ist zunächst mal Software, also etwas, was aus der IT-Branche kommt. Und die IT-Branche neigt natürlich auch so ein bisschen zu Marketing, zu Buzzwords. Und deswegen hat sie uns leider nicht so ganz genau und so gut erklärt, was KI ist. Deswegen müssen wir uns selber mit der Thematik beschäftigen. Aber aus meiner Sicht ist es eigentlich relativ zugänglich zu verstehen, was KI ist, wenn man sich zwei Beispiele vor Augen hält. Das eine ist das Beispiel von Sokrates. Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Dieser logische, dieser deduktive Schluss ist ein, aus meiner Sicht, wesentliches Element, um zu verstehen, was KI, und zwar KI in der Form des maschinellen Lernens, genau ist. Und das andere Beispiel ist das Husky-Beispiel. Es gab eine KI in der Anfangszeit, vor gut 10 Jahren, die sollte Huskies und Wölfe unterscheiden. Und das hat sie auch ganz gut gemacht, aber man hat dann irgendwie festgestellt, naja, es stimmt schon häufig, aber es stimmt nicht immer. Und man hat dann herausgefunden, woran es lag, dass die KI in einigen Fällen geirrt hat. Und der Grund lag darin, dass die KI als Unterscheidungsmerkmal zwischen Huskies und Wölfen sich herausgesucht hat, Schnee im Hintergrund des Bildes. Also die KI hat selber sich die Regel gegeben, immer dann, wenn Schnee im Hintergrund, und dann ist es ein Wolf, und wenn kein Schnee im Hintergrund, dann ist es ein Husky. Und darin sieht man zum einen die Funktionsweise von maschinellem Lernen, dass es nämlich heute jedenfalls nur nach statistischen Gesichtspunkten ein Merkmal heraussucht, das das Unterscheidungsmerkmal sein könnte und dann auf dieser Basis eben entscheidet. Und wenn die KI schon von vornherein sich das falsche Muster raussucht, die falsche allgemeine Regel, dann stimmt natürlich häufig auch das Ergebnis nicht. Und wenn man sich diese beiden Grundbeispiele vor Augen hält, dann hat man schon sehr, sehr viel verstanden zu der Frage, was ist KI, genauer gesagt, was ist maschinelles Lernen.
Jetzt hatten wir ja früher auch schon so Suchmaschinen, also ich darf jetzt mal zwei nennen, wie Google und Yahoo. Und was ist jetzt der Unterschied zur KI?
Also die KI unterscheidet sich von klassischer Software dadurch, dass sie eben die Regeln, nach denen sie entscheidet, sich selber vorher errechnet und sich selber bestimmt. Die klassische Software ist eine deterministische Software, da programmiert der menschliche Programmierer die Regel ein. Also wenn dieses oder jenes Merkmal gegeben ist, dann habe ich diese oder jenen Gegenstand. Und wenn dann im Einzelfall entsprechende Daten gefüttert werden, dann sagt die Software genau nach dieser Regel, das ist jetzt Gegenstand A oder Gegenstand B. Das ist klassisch deterministisch programmierte Software. Bei der KI in Form des maschinellen Lernens ist es, wie schon erwähnt, gerade anders. Da hat sich die KI zunächst mal selber die allgemeine Regel gesucht, nach der sie entscheidet. Und so war es auch bei den Suchmaschinen. Bisher haben die Suchmaschinen einfach nur klassisch nach einem festgelegten bestimmten Begriff gesucht und dann genau das wiedergegeben, was dann im Internet zu diesem Begriff steht. Also die Suchmaschinen ändern selber nichts, machen selber nichts, sondern die finden nur etwas Vorgegebenes. Während die neueren Systeme selber aktiv dann Texte produzieren, Fragen beantworten, etc. Und das, was die KI dann hier ausspuckt, ist nicht mehr das Original, der Originaltext, der Originalinhalt, sondern etwas, was sie selber aus dem Original oder aus vielen anderen Originaltexten zusammen erstellt hat.
Und jetzt muss die KI das ja auch lernen. Und da gibt es ja ganz verschiedene Methoden des Lernens bei der KI. Sie haben jetzt schon das maschinelle Lernen erwähnt. Wie funktioniert das mit dem Lernen?
Ja, da haben wir das nächste Buzzword. Ja. Lernen ist eigentlich nicht das richtige Wort. Ein besseres Wort wäre logisches Denken. Die KI hat einprogrammiert bekommen, beziehungsweise über die Programmierweise von maschinellem Lernen ahnt oder wird nachgeahmt das logische Denken. Und das logische Denken des Menschen besteht eigentlich aus zwei Operationen. Das eine ist, zunächst mal werden aus vielen konkreten Beispielen allgemeine Schlussfolgerungen, allgemeine Regeln abgeleitet. Also, um in unserem Sokrates-Beispiel zu bleiben, wir Menschen haben bisher die Erfahrung gemacht, dass noch jeder Mensch, außer die, die noch leben, bisher gestorben ist. Wir haben also viele Beispiele dafür, dass Menschen gestorben sind. Aus diesen vielen konkreten Beispielen haben wir die allgemeine Regel abgeleitet. Alle Menschen sind sterblich. Das ist also der induktive Schluss vom Besonderen auf das Allgemeine. Und der zweite Schluss ist der deduktive Schluss. Ich leite dann aus der allgemeinen Regel, aus dem allgemeinen Muster konkret ab, dass Sokrates beispielsweise sterblich ist, obwohl er noch gar nicht gestorben ist. Also die allgemeine Regel lautet, induktiv gewonnen, alle Menschen sind sterblich. Und dann habe ich jetzt hier einen konkreten Menschen, Sokrates, und deduktiv leite ich dann ab, weil alle Menschen sterblich sind und Sokrates ein Mensch ist, dann ist eben auch Sokrates sterblich. Und so lernen in Anführungszeichen auch KI-Algorithmen. Also sie nehmen auf, sie lesen ein, es werden eingelesen viele, viele Beispiele von Orangen beispielsweise, von Birnen, von Äpfeln etc., Bilder von Äpfeln oder Bilder von Huskies oder Bilder von Wölfen. Und anhand dann dieser vielen Bilder errechnet dann die KI-Software selber eine allgemeine Regel zu den Merkmalen dieser Gegenstände und dieser vielen Beispiele, die sie gefüttert bekommen hat, und leitet daraus, wie in so einem Husky-Beispiel, eben eine allgemeine Regel ab, dass etwa, wenn Schnee im Hintergrund ist, dieses Tier ein Wolf ist. Ja, oder wenn der Gegenstand orange und rund ist, dass es dann eine Orange ist. Und wenn es eher aussieht wie eine Birne, dann ist es eine Birne. Und wenn es das Aussehen, die Merkmale eines Apfels hat, dann ist es ein Apfel. Also die KI kategorisiert selber anhand einer großen Zahl von Beispielen. Das ist das, was man unter Trainieren und maschinellem Lernen eigentlich versteht.
Und wo kann man das jetzt in der Medizin gut anwenden oder wo wird es mittlerweile schon angewandt?
Ja, jetzt frage ich zurück. Ich habe gesagt, das ist logisches Denken. Und wo kann man in der Medizin logisches Denken anwenden? Überall. Schlicht und ergreifend überall. So wie wir Menschen auch in allen Situationen, die wir zu meistern haben, von morgens früh versuchen jedenfalls oder versuchen sollten, logisch zu denken, um unseren ganzen Tagesablauf zu bewältigen, um unsere beruflichen Aufgaben zu bewältigen. Insofern, es ist die Anwendung der Technik des logischen Denkens, das ist die Technik, das Instrument, das uns Menschen eigentlich sozusagen überlegen gemacht hat gegenüber allen anderen Wesen, und das auch die Grundlage ist letztendlich für unsere Fähigkeiten, die Zukunft vorherzusehen, Macht über die Natur auszuüben, unser ganzes Leben insgesamt zu organisieren. Also insofern, in der Medizin kann KI überall eingesetzt werden, von Managementprozessen, Arztpraxis, Prozessen, Organisationsprozessen bis hin eben zu den medizinischen Kernen. Prozessen wie Diagnostik oder Behandlung.
Jetzt haben wir ja erstmal über dieses maschinelle Lernen gesprochen, wollen wir nochmal zurückkommen. Es gibt ja auch noch andere Prozesse, da gibt es ja auch dieses Deep Learning. Was ist jetzt, wie funktioniert das, was ist da der Unterschied?
Da geht es dann weiter mit der Buzzword-Thematik. Deep Learning und maschinelles Lernen ist kein Gegensatz, sondern das Deep Learning ist eine Weiterentwicklung, ist ein Unterfall des maschinellen Lernens. Das Deep Learning ist sozusagen verfeinertes, vertieftes, verbessertes maschinelles Lernen. Das Deep Learning unterscheidet sich von einem einfachen maschinellen Lernen durch den Grad der Verfeinerung. Also wenn Sie sich so eine Sortiermaschine oder einen Sortierprozess vorstellen und dieser Sortierprozess soll Gegenstände sortieren, die zwischen 1 und 10 Kilogramm wiegen. Ja. Dann können Sie den Sortierprozess ziemlich einfach gestalten, indem Sie nur einen Sortiervorgang haben und sagen, okay, ich sortiere jetzt die Gegenstände mit 1 Kilogramm da rein in den 1 Kilogramm Korb und die mit 2 Kilogramm in den 2 Kilogramm Korb etc. Dann haben Sie aber nur ein relativ grobes Ergebnis. Ja, da sind dann Gegenstände zwischen 1,1 und 1,9 Kilogramm drin, die Sie auch vielleicht nochmal unterscheiden können. Und das Deep Learning ist einfach nur eine Verfeinerung. Da werden also, da gibt es nicht nur einen Sortierprozess, also einen Sortierschritt, das sogenannte Layer, sondern mehrere Layer hintereinander geschaltet. Da wird also in dem ersten Sortierschritt so wie beim einfachen maschinellen Lernen, die Kategorisierung, die Einteilung in 1 Kilo, 2 Kilo und so weiter vorgenommen. Aber dann anschließend kommt ein zweiter Sortierprozess. Da werden die jeweiligen Körbe dann nochmal verfeinert und erteilt nach Gramm beispielsweise. Und dann kann es nochmal einen dritten Layer geben. Da wird dann wiederum nach Milligramm sortiert und so weiter und so fort. Und das ist dann Deep Learning, also ein maschinelles Lernen mit einer Mehrzahl oder Vielzahl hintereinander geschalteter Sortierprozesse, die dazu führen, dass die Kategorisierung, die Einteilung immer feiner und damit immer besser wird. Und ja, das ist dann das Geheimnis dafür, dass Deep Learning Programme einfach bessere Ergebnisse, feinere Ergebnisse, differenziertere Ergebnisse liefern als KI-Algorithmen, die nur mit einfachem maschinellem Lernen, also nur mit einem Layer beispielsweise, trainiert worden sind.
Und dieses Deep Learning, das wird ja auch benutzt bei dem sogenannten Natural Language Processing, also eine Methode, die der KI ja erlaubt, Sprache und unstrukturierten Text in maschinenlesbare, strukturierte Daten umzuwandeln. Das ist ja sicher etwas, was wir jetzt gerade auch in den Arztpraxen ganz gut benutzen können, oder?
Keine Frage, aber auch hier darf man sich nicht beeindrucken lassen sozusagen von diesen Beschreibungen. Auch das ist nichts anderes als eine Kategorisierung. Durch die Large Language Models hat man Texte sehr, sehr fein analysiert. Genau nach dem Modell, das ich gerade beschrieben habe. Und je feiner natürlich Texte analysiert wurden, kategorisiert wurden, nach einzelnen Wörtern, wann kommt mit welcher Wahrscheinlichkeit, hinter welchem Wort das nächste Wort, so wird im Prinzip auch ein Large Language Model dann aufgebaut. Und weil wir natürlich unsererseits alles mit Sprache lernen oder sehr vieles mit Sprache lernen, sehr vieles mit Sprache beschreiben, und kann natürlich auch so ein Large Language Model wiederum sehr vieles von Sprache auch in andere, gegebenenfalls andere Darstellungsformen umwandeln. Ja, also auch das ist aber letztendlich nichts anderes als immer dasselbe Schema des logischen Denkens. Wir nehmen viele, viele konkrete Beispiele und machen daraus sehr feine allgemeine Regeln und aus diesen allgemeinen Regeln leite ich dann wieder ab. Wie beispielsweise ein Text ausschauen könnte, wenn ich ein bestimmtes Wort nehme, ein bestimmtes weiteres Wort nehme, in welcher Häufigkeit kommen die in der Kombination vor und je häufiger solche Wörter in Kombination vorkommen, desto wahrscheinlicher ist, dass daraus dann auch, wenn ich beide Wörter oder dann ganz viele Wörter entsprechend kombiniere, ein für Menschen wieder verständlicher, sinnvoller Text dabei herauskommt. Aber das ist nicht immer der Fall, denn auch die Large Language Models können, wie wir wissen, halluzinieren. Ja, da können gerade deswegen, weil sie nur auf Wahrscheinlichkeiten basieren, dann absurde Dinge herauskommen. Ich habe einen schönen Artikel gelesen von einem Kollegen aus dem juristischen Bereich, der hatte eine KI gebeten, mal ein bestimmtes Urteil, das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts zu analysieren und zusammenzufassen. Und die Zusammenfassung war wirklich beeindruckend mit Zitaten in allem Möglichen. Und der Kollege hatte mal dann die Zitate nachgeprüft. Also da wurde ein Professor zitiert mit einem bestimmten Artikel in einer bestimmten Zeitschrift. Und er hat dann herausgefunden, es gibt weder den Professor noch den Artikel noch die Zeitschrift. Die KI hat hier einfach nur einen Namen erfunden, zusammengewürfelt aus der Wahrscheinlichkeit, bestimmte Vornamen, Nachnamen, die häufig zusammentreten, Titel bei Zeitschriften, aus einzelnen Buchstaben kombiniert, die häufig kombiniert werden und so weiter. Und so halluziniert natürlich auch ein Large Language Model. Deswegen muss man natürlich immer aufpassen, ist das, was das Large Language Model dann hier ausspuckt, ist das wirklich real oder es beruht auf Halluzinationen.
Ja, das wirft ja aber auch schon die nächste Frage dann auf, wer füttert denn die KI mit diesem Wissen überhaupt und wer überwacht das Ganze? Und wie soll das dann in Zukunft aussehen, wenn wir uns immer mehr auf die KI verlassen und was sie uns eben rausgibt, was sie da recherchiert hat? Wie soll das dann in Zukunft klappen mit der Überwachung, dass das auch wirklich stimmt, was da steht und dass es nicht eben ein erfundener Professor ist mit einer erfundenen Zeitschrift?
Das ist das große Thema der menschlichen Aufsicht über KI. Ja? Das ist übrigens auch das, was KI naturgemäß nie ersetzen kann, die menschliche Aufsicht über die KI. Und das wird in Zukunft aus meiner Sicht eine extrem wichtige, wenn nicht sogar die Hauptaufgabe von uns Menschen werden, dass wir nämlich schauen, ist das richtig, was die KI jetzt ausgespuckt hat. Ja, also wir müssen die Fähigkeit behalten, selber zu beurteilen, was richtig und was falsch ist und dann auch zu beurteilen, wie finde ich raus, ob eine KI jetzt richtig entschieden hat, eine richtige Empfehlung abgegeben hat oder nicht. Und dafür haben wir beispielsweise in der Europäischen Union jedenfalls Regulierung. Wir haben den AI Act, die KI-Verordnung, die genau das beispielsweise sicherstellen soll, jedenfalls bei sogenannten Hochrisiko-KI-Systemen. Und ein wichtiger Fall von Hochrisiko-KI-Systemen sind wiederum Medizinprodukte. Das heißt, wenn KI als Software in Medizinprodukten oder als Medizinprodukt verwendet wird, dann kann diese KI nicht einfach so auf den Markt geworfen werden, sondern sie muss zunächst als KI-Medizinprodukt zertifiziert werden. Und zwar nach den Anforderungen sowohl der KI-Verordnung als auch der Medizinprodukte-Verordnung. Und anhand dieser Kontrollen, dieser Regulierung, hier muss in aller Regel auch eine benannte Stelle auch immer extern sozusagen prüfen, funktioniert die KI richtig? Also unterscheidet sie Wölfe und Huskies nicht nach Schnee im Hintergrund, sondern nach den eigentlichen und richtigen Merkmalen, sodass ich mit höchster Wahrscheinlichkeit immer die richtigen Ergebnisse erziele. Das ist dann letztendlich die Antwort auf Ihre Frage. Also die KI wird gefüttert natürlich von ihrem Hersteller, die wird trainiert von dem Hersteller der Software und dann wird sie aber geprüft, ob ihre Ergebnisse zutreffend sind, jedenfalls im Hochrisikobereich und insbesondere dann, wenn die KI selber auch ein Medizinprodukt ist. So wollen wir dann gewährleisten, dass die KI dann auch wirklich richtige Ergebnisse ausspuckt. Aber wie gesagt, das ist nicht überall der Fall. So strenge Kontrollen gibt es nicht überall, sondern eben nur bei Hochrisiko-KI-Systemen nach dem AI-Act, nach der KI-Verordnung in der Europäischen Union.
Da stellt sich mir jetzt auch die Frage, wir haben ja jetzt gerade in den Praxen und in den Kliniken immer häufiger auch das Thema, dass Patienten kommen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, die eine Sprache sprechen, die auch der Arzt nicht kann. Und da werden ja nun auch KI-Systeme eingesetzt. Gibt es das dann auch als Medizinprodukt, dass man weiß, dass also diese Sprache wirklich richtig übersetzt wird? Weil das ist ja wesentlich in der Anamnese, in der Diagnostik, also was wir von unseren Patienten wissen müssen.
Das betrifft jetzt wiederum die Frage, wann ist ein Produkt ein Medizinprodukt? Also die Abgrenzung von Produkten, die man im medizinischen Alltag einsetzt, da ist ja nicht alles gleich ein Medizinprodukt. Wenn Sie ein Textverarbeitungssystem verwenden, um damit Arztbriefe selber zu schreiben, wird das Textverarbeitungssystem natürlich nicht zum Medizinprodukt. Ja. Wenn Sie dagegen ein bestimmtes Gerät für diagnostische Zwecke verwenden, also dort dann Daten des Patienten eingeben und das Gerät dann Ergebnisse darüber liefern soll, im diagnostischen Bereich beispielsweise, ob ein bestimmter Befund gegeben ist, ja oder nein, dann ist das ein Medizinprodukt. Und die Abgrenzung zwischen Medizinprodukt und Nicht-Medizinprodukt, das ist noch eine Aufgabe, die die Rechtsprechung letztendlich leisten muss. Wir haben hier so die Schwierigkeit, dass zum Teil noch davon die Rede ist, dass der Hersteller die Zweckbestimmung entscheidet. Aber es ist klar, ein Hersteller kann nicht sagen, das ist kein Medizinprodukt und wenn er gleichzeitig ein Gerät für Diagnosezwecke auf den Markt bringt. Also das wird in Zukunft nach meiner Einschätzung stark objektiviert werden. Aber das betrifft noch Abgrenzungsfragen, auf die wir später vielleicht auch noch näher eingehen werden. Also lange Rede, kurzer Sinn. So ein Übersetzungsprogramm ist aus meiner Sicht noch kein Medizinprodukt, weil es nicht anhand individueller Patientendaten etwas entscheidet, sondern einfach nur anhand allgemeiner Regeln bestimmte Begriffe übersetzt. Aber natürlich muss man darauf achten, dass dieses Programm verlässlich ist. Und hier wird es sicherlich Zertifizierungen geben. Es muss ja nicht immer eine gesetzliche Zertifizierung durch eine benannte Stelle sein, sondern es kann auch sonstige Zertifizierungen geben. Und dann muss man dann eben auf die Zertifikate achten und selber darauf schauen, wie hat der Hersteller hier sichergestellt, dass mein Übersetzungsprogramm wirklich richtige und gute Arbeit liefert.
Ja, dann ist natürlich meine nächste Frage, wie kann ich denn jetzt erkennen, so als Mediziner, der sich jetzt mit Software nicht so besonders gut auskennt, der Anwender ist, ob die KI mir wirklich verwertbare Daten liefert? Gibt es da irgendetwas, worauf ich mich, also wo ich ein bisschen drauf achten sollte oder kann?
Also jede KI hat natürlich ihre Beschreibung, ja, und wird mit Informationsmaterial zur KI geliefert. Und wenn ich ein Medizinprodukt habe, ein KI-Medizinprodukt, dann schreibt natürlich die Medizinprodukteverordnung im Zusammenspiel dann mit der KI-Verordnung vor, wie dieses Produkt dann auch zu beschreiben ist. Und vor allem, darf das Produkt überhaupt erst dann auf den Markt kommen, wenn es CE-zertifiziert ist. Ja? Also bei Medizinprodukten beispielsweise, wenn die KI ein Medizinprodukt ist, dann ist das CE-Kennzeichen gewissermaßen das Gütesiegel. Wenn man keine Medizinprodukte hat, sondern sonstige Produkte, sollte man auf sonstige Gütesiegel schauen. Sollte man schauen, nach den Angaben des Herstellers darüber, wie er sichergestellt hat, dass sein Übersetzungsprogramm beispielsweise zuverlässig ist. Ja, der muss dann hinweisen darauf oder kann darauf hinweisen, dass es so und so zertifiziert worden, dass es so und so sichergestellt worden. Das muss dann die einzelne Ärztin, der einzelne Arzt selber überprüfen anhand entsprechender Angaben.
Das ist ja dann das Nächste. Wie müssen denn jetzt Ärzte, Krankenschwestern, medizinisches Fachpersonal zum Thema KI fort- und ausgebildet werden?
Und da sieht auch unsere KI-Verordnung schlauerweise vor, dass wir in Zukunft in Unternehmen eine KI-Kompetenz gewährleisten sollen. Also ein erster wichtiger Schritt wäre natürlich zunächst mal, sich diesen Podcast anzuhören. Das ist schon mal eine wesentliche Hilfe in Zusammenhang mit KI-Kompetenz. Und darum geht es letztendlich auch, jeden Mitarbeiter zu schulen, jeden Mitarbeiter das notwendige Wissen rund um die Themen KI zu vermitteln. Das ist natürlich eine Herausforderung, denn das hat natürlich viel auch mit Technik zu tun und die ganzen Fragen, die wir jetzt schon besprochen haben, zeigen, wie anspruchsvoll dieses Thema eigentlich ist, denn das geht bis hinein in die Techniken unseres eigenen Denkens, logisches Denken, wie funktioniert logisches Denken, wie funktioniert das sicher? Und da sind wir schon auch gezwungen, uns mit unseren eigenen, mit den Grundlagen unseres eigenen Denkens zu beschäftigen und wie diese Grundlagen dann übertragen werden auf Software-Algorithmen, die unser eigenes logisches Denken hier abzubilden versuchen, maschinell umzusetzen versuchen. Also es ist ein anspruchsvolles Thema, aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir hatten ja einleitend auch gesagt, logisches Denken fängt morgens an und hört abends auf, sollte jedenfalls den ganzen Tag über funktionieren. Träumen tun wir dann nachts, aber tagsüber sollten wir logisch denken und uns damit beschäftigen. Dasselbe gilt dann auch für KI. Das müssen wir verstehen. Diese Technologie ist kein Hype. Diese Technologie wird uns in Zukunft immer mehr begleiten bis hin dazu, dass wir digitale Zwillinge haben werden, möglicherweise mehrere digitale Zwillinge, von denen der eine das besser kann und der andere das. Also mit diesem Thema müssen wir uns beschäftigen und je mehr Menschen das Thema verstehen, desto sicherer wird natürlich auch der Umgang mit dieser Technologie und desto größer sind die Chancen, dass nicht irgendwann mal die KI die Macht über uns Menschen dann übernimmt.
Ja, und natürlich ist jetzt auch noch wichtig, wie müssen wir die Patienten darüber informieren, wenn wir KI benutzen, in der Praxis oder im Krankenhaus?
Ja, das wird ein allgemeines Thema sein, wie sonst auch bei den Aufklärungspflichten. Ich bin früher zu Anfangszeiten mal gefragt worden, ja, ist es denn nicht ein Risiko, KI einzusetzen? Muss ich denn einen Patienten nicht darüber aufklären, wenn ich KI einsetze? Ich habe gesagt, die Zeit wird kommen, da werden die umgekehrte Patienten fragen, haben sie denn auch ihre KI gefragt? Haben sie denn auch KI eingesetzt? Und der Einsatz von KI wird zum Standard werden. Und von daher gelten auch hier die üblichen Aufklärungsschemata. Wenn ich eine Standardtherapie einsetze und wenn KI eine Standardtherapie ist, wenn ich ein zertifiziertes Medizinprodukt einsetze, dann muss ich darüber nicht gesondert aufklären, denn ich habe hier ja nur den Standard sozusagen verwendet. Umgekehrt, so, wenn ich eine KI einsetze, die noch nicht Standard ist, muss ich eben aufklären, so wie ich auch sonst über den Einsatz von Therapien aufklären muss, die nicht Standard sind.
Das war ja jetzt schon mal ganz viel Information. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Also wir haben uns jetzt über die KI unterhalten in der Medizin. Was kann sie? Was ist ihr Wesen? Was müssen wir wissen? Also KI ist etwas, was uns sicher bleibt. Und KI ist ein Prozess, der sich am logischen Denken eigentlich ausrichtet. Und die KI unterscheidet sich von den üblichen Suchmaschinen dahingehend, dass die Suchmaschinen früher also einfach im Begriff gesucht haben und dann im Internet gefunden haben, was von Menschenhand da eingegeben wurde über die Programmierer. Die KI geht jetzt hin und bestimmt sich ihre Regeln selbst, sucht also aus allen diesen Eingaben die Sachen raus, produziert dann ihre Texte, macht daraus einen eigenen Text aus den ganzen Originalen. Und sie macht also, ahmt also unser logisches Denken nach und aus vielen konkreten Beispielen leitet sie dann zuerst mal allgemeine Regeln ab. Und da hatten sie gesagt, Sokrates hat gesagt, alle Menschen sind sterblich. Und aus dieser allgemeinen Regel würde sich dann ableiten, also auch Sokrates ist sterblich. Und das Ganze kann man dann noch weiterentwickeln in diesem sogenannten maschinellen Lernen, dass man zu einem Deep Learning kommt. Das heißt, es wird jetzt einfach immer weiter sortiert und das Ganze immer verfeinert, immer weiter verfeinert. Und so kann man dann auch konkret nochmal aus dem, was gesagt wird, bessere Texte strukturieren und das bringt dann die KI hervor. Aber es bleibt nicht aus, dass wir das weiterhin überprüfen müssen, weil auch die KI macht Fehler und deswegen wird es da bleiben, haben Sie gesagt, dass die menschliche Aufsicht eigentlich das Wesentliche ist, auch in der Zukunft. Wir müssen weiterhin die KI überprüfen, dass sie auch wirklich das Richtige raussucht und nicht sich falsche Vorgaben gegeben hat und damit auch das, was sie dann letztendlich ausspuckt, nicht stimmt. Wir haben dazu in der Europäischen Union eine Verordnung, den sogenannten AI Act. Darüber werden wir sicher auch im Teil 2 noch sprechen. Und da gibt es dann auch Verordnungen für die sogenannten Hochrisiko-KI und das sind dann Medizinprodukte, die nochmal ganz speziell überprüft werden. Und da gehören jetzt zum Beispiel einfache Textverarbeitungssysteme nicht dazu. Aber wenn jetzt Geräte eingesetzt werden für Diagnostik oder für Behandlung, dann ist es schon etwas anderes. Und dann muss das speziell zertifiziert sein. Das sieht man dann auch an einem CE-Zertifikat. Und das ist ein ganz spezielles Gütesiegel, was wir da eben für diese Sicherheit haben. Letztendlich sind wir dafür verantwortlich, wir Menschen. Und deswegen ist auch eine Aus- und Fortbildung von gesamten medizinischen Personal, allen, die daran beteiligt sind, auch in den Krankenhäusern wichtig, dass das geschult wird, dass die Mitarbeiter wissen, wie das geregelt ist, worauf sie zu achten haben. Und für die Patientenaufklärung ist wichtig, wenn die KI ein Standard ist, der immer eingesetzt wird, dann wird das auch aufgeklärt wie die ganze Zeit. Wenn wir aber KI jetzt als Pilotprojekt einsetzen, dann muss natürlich das nochmal gesondert mit den Patienten aufgeklärt werden und sie müssen natürlich ihr Einverständnis geben, dass sie damit einverstanden sind, dass wir das machen. Ja, und damit möchte ich für heute unseren Teil 1 zum Thema künstliche Intelligenz in der Medizin, wie sieht es der Jurist, beenden. Es ging um Wesen, Können und Gewissen in der KI. Und lieber Herr Professor Dettling, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Ja, liebe Zuhörer, und Zuhörerinnen, Sie können gespannt sein auf Teil 2 zum Thema KI in der Medizin. Dann beschäftigen wir uns unter anderem mit den KI-gestützten Behandlungen und den Untersuchungen. Was ist möglich, was darf, was soll getan werden nach der neuen EU-Verordnung? Informativ und auf dem neuesten Stand geht es dann weiter im Podcast Schmerzmedizin konkret. Viele interessante Themen warten zudem für Sie in der Mediathek. Die neuen Podcasts erscheinen alle 14 Tage donnerstags. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter, abonnieren Sie uns, damit Sie nichts verpassen. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.